hier dich anzubeten. Du hast dir diese Stätte dir erwählt, du hast uns dieses Haus geschenkt und hier sind wir zu Hause. Herr, die Schwalbe hat ein Nest gefunden und wir freuen uns, dass wir hier, oh Herr, dir zujubeln dürfen. Egal in welcher Situation wir uns heute Morgen befinden, du bist unser Gott, unser Erlöser, unser Erretter, unser Heiland und unser Begleiter, unser Versorger. Und Herr, wenn wir dich haben, dann fragen wir nicht mehr nach Himmel und Erde. Und heute Morgen, gelobt seist du, Herr. Amen. Lass uns Gott weiter loben, preisen und anbeten. Heiliger Gott, wir loben dich. O mächtiger Gott, wir preisen dich heute Morgen. Du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Alles vergeht, alles verändert sich. Doch du bist der unveränderliche, mächtige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde. Du bist der Vater all deiner Kinder, die hier auf dieser Erde sind. Du lässt Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, Herr. Du gibst Gutes, Barmherzigkeit und Liebe allen, die zu dir sich neigen, die dich anrufen, die dich um Hilfe bitten. Du bist gerne da, zu helfen den Hilflosen, den Schwachen, den Mühseligen, den Beladenen. Allmächtiger, ich danke dir, dass bei dir Erquickung, bei dir Heil und Hilfe ist. Halleluja. Und ich möchte dich einladen, liebes Herz, Gott zu loben heute Morgen, Gott zu preisen, ihn zu erheben mit deinen Worten. Gott möge dich segnen. Wer macht den Anfang? Im Gebet, im Lobpreis. Lobet Gott. Und wir sind hier zusammengekommen, um Gottes Lob zu mehren, zu multiplizieren, ihn zu verherrlichen mit allem, was in uns ist. Gott möge dich segnen. Preis dem Herrn. Wir bleiben stehen. Ich will noch ein paar Worte lesen aus Römer 8. Römer 8. Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Jesus Christus sind. Ich bin überzeugt, Vers 18, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt, bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Was ergibt sich nun, wenn wir das alles bedenken? Ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Jesus Christus, der gestorben ist, ja noch mehr, der auferweckt worden ist, sitzt jetzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung oder Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht es nun, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die nun zur Schlachtung bestimmt sind. Doch all das überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder der Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Lass uns noch einmal diesen Chorus singen und lass uns unseres Heils ganz gewiss sein. Wir sind erwählt, von Gott bestimmt vor Grundlegung der Welt. Christus macht uns gerecht. Und jemand, der in Christus heute Morgen ist, ist nichts mehr Verdammliches. Wenn du Jesus als deinen Herrn aufgenommen hast, bist du ein Kind Gottes für Zeit und Ewigkeit. Amen. Dein Name steht im Buch des Lebens. Nichts kann dich auslöschen aus diesem Handbuch Gottes, aus dem Notizbuch Gottes, aus diesem Merkbuch Gottes. Du bist dort verewigt. Wer kann uns scheiden? Wir singen diesen Chorus einmal. Ja, und dann beten wir noch ein paar Augenblicke und danken Gott für die Heilsgewissheit, dass wir gewiss sind unserer Erlösung in Jesus Christus. Und ich möchte viele einladen, kurz zu danken. Jesus, ich danke dir, dass ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben. Jesus, ich danke dir, dass ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Jesus, ich danke dir, oder Heiliger Geist, ich danke dir für das Zeugnis, dass ich für immer leben darf. Gleich wenn ich jetzt sterben würde, ich habe das ewige Leben. Dank für das ewige Leben. Danke, dass jetzt nichts mehr Verdammliches ist an dir in Jesus Christus. Auch wenn du Schwachheiten hast, auch wenn du noch manchen Mangel hast, du hast Grund zum Danken. Christus ist, der dich gerecht macht. Nicht du machst dich gerecht, Christus, der Heilige Geist, macht dich gerecht. So, lass uns noch einmal diesen Chorus singen und dann, ich lade viele kurz, knapp, laut und deutlich zu beten, sodass wir auch Amen sagen können. Vielleicht rufst du einen Satz einfach nur mal laut raus, sodass, damit wir auch Amen sagen können. Weißt du, von hinten, bis es zu mir kommt, das hat sich zweimal überschlagen. So, also, sag bitte dann laut und deutlich, Jesus, ich danke dir. Und dann sag, wofür? Ist es nicht wunderbar, in der Hand Gottes zu ruhen, geborgen zu sein, Heilsgewissheit zu haben, Frieden mit Gott zu haben? Ich möchte euch ganz herzlich einladen, heute Morgen dabei zu sein. Heute Morgen habe ich ein großes Thema, ein seelsorgerliches Thema. Und ich möchte dieses Thema einfach ausgiebig behandeln. So, ich möchte euch einladen, voll dabei zu sein. Ein Thema, das mich viele Jahre beschäftigt hat, viele Jahre hat mich nach zum Nachdenken bewegt, und ich möchte das, was Gott in mein Herz hineingelegt hat, euch einfach weitergeben. Wo ist Gott in schweren Zeiten? Möchtest du wissen, wo Gott in schweren Zeiten ist, wenn du Probleme hast? Wo ist Jesus, wenn du krank bist, wenn du Zweifel hast, wenn du angefochten bist? So, ich möchte dieses seelsorgerliche Thema auch behandeln, vielleicht für manche zuerst einmal sehr kritisch. Also ich gehe an die Bibel sehr kritisch ran, ich gehe an Gott sehr kritisch ran, ich diskutiere mit Gott, so ich verhandle mit Gott, ich rede mit Gott. Manchmal sage ich auch ihm meine Meinung, er sagt mir auch seine Meinung. So, wir sind gute Freunde, der Vater im Himmel und ich bin sowieso Sohn und Vater. So, und ich diskutiere mit Gott, und das ist, was ich heute Morgen tun möchte. Ich möchte ein Stück Diskussion von meinem Herzen weitergeben, denn das beschäftigt euch genauso wie mich. Und es treibt euch vielleicht noch viel stärker herum, wie es mich herumtreibt. Wo ist Gott in kritischen, schwierigen, dunklen Stunden meines Lebens? Wo steckt er? Wo verkriecht er sich? Wo hält er sich verborgen? Wo ist er hingegangen? Macht er Urlaub? So, wir wollen all diese Dinge mal sehen. Ich habe dieses Wochenende seelsorgerliche Themen ebenfalls behandelt. Und ich möchte euch einladen, horcht euch die Kassetten an. Über Vergebung, gestern Abend war ein gutes Thema über Vergebung, und ich lade euch jetzt für nächstes Wochenende ganz herzlich ein. Am Freitag, kommenden Freitag, werde ich über Befreiung aus dem Netz des Okkultismus sprechen. Okkultismus ist heute up to date, also alles, was seit Babylon, seit vor Sintflut bis jetzt, alles, was gegeben hat, kommt alles in diesem Jahrhundert, in diesen Jahrzehnten ganz neu zum Tragen, ob jetzt nun Harry Potter ist oder wer es auch immer ist. Das sind Dinge, die so okkult sind, die sogar Kinder damit spielen. Die ganze Welt ist okkult, satanisch, dämonisch besetzt. So, und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten. Und ich möchte mit diesem Thema Freitag mich auseinandersetzen, und ich möchte euch ganz herzlich einladen. Befreiung aus dem Netz des Okkultismus. Ich bin mir bewusst, das kann man nicht in einem Gottesdienst schaffen, aber ich möchte das Aktuelle, das Allgemeine von Hufeisen und so Zeugs, das lasse ich alles ferne. Das möchte ich mich heute nicht, möchte ich am Freitag nicht beschäftigen, sondern das, was wir frei Haus geliefert bekommen. Zum Beispiel, viele Gotteskinder wundern sich, warum sie nichts hören, nichts sehen und nichts von Gott aufnehmen, warum sie Blockaden in ihrem Leben haben. Und die Blockaden kommen nur daher, weil sie an okkulten Sitzungen teilnehmen. Du sagst, bitte, um Himmels Willen, Bruder Matthäus, was sagst du mir? Du nimmst an okkulten Sitzungen teil, wenn du deinen Fernseher einschaltest und dort Tischrücken geschieht oder dies geschieht. Das wird frei Haus geliefert. Das ist genauso, ob ich jetzt nun einen Zirkel besuche irgendwo oder über den Fernseher, das in mein Haus geliefert wird, Freikanal. Und ich bezahle noch dafür Grundgebühren. So, ob ich jetzt Eintritt bezahle oder Grundgebühren bezahle, das bleibt auf einerlei. Kommt frei Haus. Und Gottes Kinder sind okkult belastet. Das merke ich immer wieder in der Seelsorge. Und ich möchte die Freiheit der Kinder Gottes verkündigen. Und nächsten Sonntag wird dann das Thema sein, ich habe ein sehr gutes Thema für Sonntag früh, frei sein in Christus. Was das wirklich ist, nicht nur Befreiung aus dem Netz des Okkultismus, sondern wirklich frei sein in Christus, was die Freiheit in Christus bedeutet. Also wird am Sonntag das Thema sein, frei sein in Christus. am Freitag ist Frauentag. Da möchte ich jetzt meine Frau bitten, dass sie nach vorne kommt und die Bekanntmachungen für den Frauentag gibt. Am Mittwoch ist noch Bibel- und Gebetsstunde in der Kapelle, auch da ganz herzlich eingeladen.
Am Samstag haben wir einen Gast, sie ist allerdings schon am Freitag hier, und zwar eine Pastorin, Ingrid Jakob. Jakob ist ein ägyptischer Name. Sie war verheiratet mit einem Ägypter, inzwischen ist sie eine verwitwet. Und sie ist eine eingefleischte Preußin. Sie ist bekannt mit dem Prinzen von Preußen und wird auch dem Vater sein Grab hier besuchen. Und sie war schon sehr, sehr viel in Berlin, immer auf den Spuren Preußens. Aber ihr ist Jesus begegnet und was er in ihrem Leben bedeutet, darüber spricht sie. Und zwar, wir haben hier in diesem Raum, werden wir Tische haben am Samstag, weil es soll mal ein Gottesdienst sein mit bisschen anderem Farbtupfer wie sonst. Und das Thema morgens wird sein um 10 Uhr ein Frühstück. Gottes guter Plan für dein Leben. Gottes guter Plan für dein Leben. Und das ist für Frauen. Also morgens, Frauen sind etwas weicher, sie sind nicht so hart, so direkt, so kritisch, wie die lieben Männer manchmal sind. Und deswegen ist es auch manchmal schön, wenn man mal einen Gottesdienst hat, wo es mal ein bisschen anders ist. Und an diesem Frühstück möchte ich euch bitten, alles das mitzubringen, was nicht Brötchen sind und was nicht Getränke sind. Und dann nachmittags haben wir hier frei. Wir haben aber ein offenes Ende. Wenn jemand Seelsorge braucht oder Gebet von den Frauen, dann wir nehmen uns viel, viel Zeit. Abends wird Frau Ingrid Jakob für die Gemeinde sprechen. Samstagabends ist ja normaler Gottesdienst. Und wir nennen das offener Abend, weil wir mal ein bisschen was Besonderes haben. David hat was vorbereitet schon mit ganz fetziger Musik. Und wir werden einen kleinen Sketch dazu machen und wir werden extra ein paar Lieder hören und Gisela wird was tanzen. Wir werden verschiedene Sachen haben an diesem Abend, denn alles steht am Samstagabend unter dem Thema gegen den Strom schwimmen. Und wer dazu noch einen Beitrag hat, ob Mann oder Frau, ein Gedanke, ein Spiel, ein Gedicht, irgendetwas, bitte wendet euch an mich. Und wer schon mal hier war, Samstagvormittag oder so, der weiß, was man da alles braucht. Viele Hände machen schnell ein Ende. Und wer noch eine Idee hat, ich möchte was beitragen, ich habe zu dem Idee Fische, eine tolle Dekoration oder ich habe so etwas in meinem Herzen, bitte bringt es mir, ich kann nicht alles alleine machen. Und ich freue mich, wenn jeder, oder wer zum Beispiel sagt, ich möchte mal das Gebet leiten Samstagvormittag oder ich habe den Wunsch, zu dem Thema ein Zeugnis zu geben, bitte sagt es. Es soll geschehen. Und dann heißt es noch am Abend, etwas Gebackenes darf mitgebracht werden. Wir haben abends noch die schönen geschmückten Tische und wir wollen nicht, dass die leer bleiben, sodass jeder so ein bisschen, was er kann, dazu beiträgt. Aber viel wichtiger, wie das Gebackene mitzubringen, ist, dass ihr einladet. Offener Abend heißt, sehr geeignet, um fremde Menschen, die mit Christus noch keine Berührung haben, willkommen zu heißen. Und wir haben vorher zweimal etwas gesungen oder gebetet, was wir gar nicht getan haben. Wir haben nämlich gesungen und tanzen. Und vielleicht ist da die Gelegenheit nächsten Samstag bei der Musik, die wir haben, dass ihr auch mal tanzen könnt zur Ehre Gottes. Oder wie zum Beispiel Cornelius vorher gebetet hat, ich stehe hier vor dir, Herr, habe ich geschaut und er hat gar nicht gestanden, sondern gesessen. Also wir dürfen auch das tun, was wir singen. Und deswegen werden wir einen fetzigen, lebendigen, bisschen lauten, fröhlichen, durcheinander, quirligen Gottesdienst, so Art wie ein kleiner Kindergarten. Wir sollen ja werden, wie die Kinder haben möchte, ist herzlich eingeladen nächsten Samstagabend und Samstag früh dann Frauenfrühstück.
So, vielen Dank. Ganz herzlich eingeladen also zu diesen Veranstaltungen. Jetzt möchten wir noch unser Morgenopfer aufnehmen und ich möchte, dass wir zusammen noch ein Danklied, Dankchorus singen und dann hören wir Gottes Wort. Wo ist Gott in schweren Zeiten? Wir stehen noch einmal auf und ich darf die Personen bitten, die zuständig sind für das Opfer, dass sie nach vorne kommen und das Opfer aufnehmen. Ich möchte das Opfer segnen. Vater, segne jede Gabe, auch heute Morgen, Herr. Wir dürfen dir geben. Wir möchten heute Morgen sehen, guten Samen ausstreuen. Wir möchten Gutes tun. Wir möchten dein Reich bauen, Herr. Denn wir wollen nicht nur beten, dein Reich komme, sondern wir wollen auch etwas beitragen zum Bau deines Reiches heute Morgen. Und deshalb segne jede Gabe, jedes Opfer, das dir gegeben wird. Herr, und segne die Finanzen deiner Kinder, Herr. Und ich freue mich jedes Mal zu hören, dass du die Finanzen deiner Kinder mehr und mehr segnest. In dieser teuren Zeit, wo alles so teuer wird, wo alles so kompliziert wird, so umständlich wird, Herr, du segnest deine Kinder. Und ich freue mich, dass ich miterleben darf hier in dieser Gemeinde, wie du deine Kinder versorgst, dass du ein fürsorgender Vater bist und dass du ihnen all das gibst, was sie brauchen, um glücklich zu sein, gesund zu sein und stark zu sein. Im Namen des Herrn. Segen auch diese Gaben heute Morgen. Amen. Bevor wir uns setzen, geben wir unserem Nachbarn noch die Hand und sagen, Gott segne dich. So, grüß deinen Nachbarn. Du kannst ihn auch drücken, nur nicht zerdrücken. Okay, ganz herzlich eingeladen, jetzt Platz zu nehmen. Und ich möchte mit euch hier ein seelsorgerliches Thema behandeln. Wo ist Gott in schweren Zeiten? Dazu möchte ich aus den Psalmen einige Stellen lesen. Zuerst einmal Psalm 42, Vers 4. In den Psalmen haben wir nicht nur Lob- und Danklieder. Bitte, Geschwister, lasst uns da nicht täuschen. Etwa 40 Psalmen sind Klagepsalmen. Psalmen, die also Gott Vorwürfe machen. Gott, wo bist du? Ich schreie, ich rufe. Warum hörst du mein Flehen nicht? Also 40 der Psalmen sind Klagepsalmen, also nicht nur Halleluja. Und wenn ich heute Morgen euch ein Evangelium predige, das ihr vielleicht ungewohnt oder für euch eure Ohren ungewohnt klingt, ich möchte euch die Wahrheit sagen. Ich möchte euch nicht betrügen. Denn wisst ihr, wir verkündigen manchmal als Evangelisten ein falsches Evangelium. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du hast keine Probleme mehr. Das ist Schwindel, das ist Lüge, das ist nicht wahr. Da fangen die Probleme erst an, da beginnen die Kämpfe erst. Da ist der Teufel erst richtig los, meine Lieben. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du hast Kämpfe. Und dann fragst du, wo ist jetzt Gott? Habe ich da mich mit der falschen Religion eingelassen? Oder was ist mit mir passiert? So, ich möchte dir helfen, nicht auf einen Irrweg zu geraten. Und ich lese einige Psalmen zuerst einmal. Psalm 42, Vers 4. Tränen waren mein Brot bei Tag und Nacht. Denn man sagt zu mir den ganzen Tag, wo ist nun dein Gott? Wo ist nun dein Gott? Tränen waren mein tägliches Brot, meine Speise, mittags, morgens, abends. Psalm 80. Lasst uns weiterlesen. Vers 5. Und dann die folgenden Verse. Herr, Gott der Heerscharen, wie lange noch zürnest du, während dein Volk zu dir betet? Du hast sie gespeist mit Tränenbrot, sie überreich getränkt mit Tränen. Du machst uns zum Spielball der Nachbarn und unsere Feinde verspotten uns. Psalm 102. Nur jetzt einige Psalmworte hier. Eigentlich müsste ich sehr viel lesen, aber ich lese nur Psalm 102 noch hier, von Vers 1, Gebet eines Unglücklichen, wenn einer in Verzweiflung ist und vor dem Herrn seine Sorge ausschüttet. Herr, höre mein Gebet, mein Schreien möge zu dir dringen, verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Wenn ich in Not bin, wende dein Ohr mir zu. Wenn ich dich anrufe, erhöre mich bald. Meine Tage sind wie Rauch geschwunden, meine Glieder wie von Feuer verbrannt. Bist auch so leer gebrannt, meine Glieder wie vom Feuer verbrannt. Meine Tage sind wie Rauch, versenkt wie Gras, verdorrt ist mein Herz, so dass ich vergessen habe, mein Brot zu essen. Vor lauter Stöhnen und Schreien bin ich nur noch Haut und Knochen. Ich bin wie eine Dohle in der Wüste, wie eine Eule im öden Ruinen. Ich liege wach und ich klage wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Den ganzen Tag schmähen mich meine Feinde, die mich verhöhnen, nennen meinen Namen beim Fluchen. Staub muss ich essen wie Brot, mit Tränen mische ich meinen täglichen Trank. Denn auf mir lastet dein Zorn und dein Grimm, du hast mich hochgerissen und zu Boden geschleudert. Meine Tage schwinden dahin wie Schatten, ich verdorre wie Gras. Vielleicht reicht es soweit, schlimm genug. Ich verdorre wie Gras, meine Tage schwinden dahin. Im Neuen Testament, Johannes Evangelium 11, Vers 3. Herr, den du lieb hast, ist krank. Lazarus, der Herr Jesus hat oft gegessen bei der Familie von Martha, Maria. Wie oft war er zu Gast, und der du lieb hast, ist krank. Und dann braucht Martha Hilfe, schickt einen Boten zu Jesus. Und was macht der Herr Jesus? Als er hört, Lazarus ist krank, bleibt er noch 4 Tage, wo er ist. Beeilt sich gar nicht, kommt nicht. Und dann, als er schon stinkt und in die Verwesung übergegangen ist, dann endlich rafft er sich auf und kommt. Und dann sagt Martha, und ich sage, Martha hat vollkommen recht, manche unterstellen der Martha negative Dinge. Martha hätte keinen Glauben gehabt, Martha hätte Jesus nicht lieb gehabt. Also wenn jemand so viel für Jesus getan hätte wie Martha und Maria, also dann ist es nicht fair, ihr solches Dinge zu unterstellen. Und Martha sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wo warst du, Jesus, als mein Bruder krank war, als mein Bruder Fieber hatte? Wo warst du? Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Zuerst hast du uns ausgenützt, zuerst hast du dich bei uns satt gegessen. Und als wir Hilfe gebraucht haben, wo warst du? Das ist eine Anklage gegen Gott, eine ganz starke Anklage gegen Gott. Manche Gotteskinder sagen, sowas darf man gar nicht denken. Martin Luther hat über diese Stelle keine einzige Predigt gehalten, weil er sagte, das ist zu hart. Martin Luther hat große Probleme mit Johannes 11 gehabt. Er hat keine Predigt, es gibt keine Predigt von Martin Luther über Lazarus und seine Krankheit und seine Auferweckung. Weil er sagte, kann das Gott zulassen? Ist das der liebe Gott? Wir haben gesungen, was kann uns scheiden von seiner Liebe? Bitte, ihr müsst bis zum Schluss mir zuhören. Ihr könnt nicht nur einen Teil heute Morgen hören. Das ist nur eine Seite. Und ich möchte zuerst einmal die dunkle Seite Gottes skizzieren und zeichnen. Gott lässt seine Kinder manchmal ganz schön hart zappeln und ganz schön hart hängen. Hier diese 2 Schwestern, dieser arme Bruder. Jetzt brauche ich dich, Herr, nicht mehr. Jetzt kannst du mir, und dann kommt nachher Johannes, kommt sehr, sehr, sehr schön mit Mythologie, mit Mystik. Ja, ans ewige Leben, einmal später. So viele Menschen vertrösten sich immer, wenn Gott jetzt heute ihnen nicht hilft. Ja, später in der Ewigkeit, da wird so viel schöner haben, da wird das alles wieder vergolten werden. Klingt das nicht wie ein Hohn, wie billiger Trost? Ich stelle das mal in den Raum, ich möchte diese Gedanken, die ein Mensch hat, und ich würde sagen, gut, Jesus, aber war der Sohn Gottes. Denn er hat genau das Gleiche durchlitten, was du und ich durchleiden. Denn er ruft dieses Gebet am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Genau das Gleiche, was hier die Martha spricht, das hat Jesus selber leibhaftig erlebt. Ich würde sagen, gut, Jesus, auf ihn lastete die ganze Schuld der Menschheit. Er hat es verdient, er hat so gewollt. Aber was ist mit Hiob? Was ist mit Jeremia? Was ist mit Johannes dem Täufer? Was ist mit Hiskia? Was ist mit all den Heiligen, auf denen lastete keine Schuld, sondern die waren nicht so heilig, dass sie die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen haben. Und trotzdem haben diese Heiligen all diese dunklen Stunden durchgemacht. Wo ist Gott? In schweren Zeiten. Wenn ich dich brauche, wo bist du, Herr? David. Wenn ich so David lese, wo warst du? Und dann schließlich, jetzt lassen wir uns noch ganz kurz wieder zurück zu Martha und Maria. Die Juden waren viel verständnisvoller zu diesen beiden Schwestern, als Jesus war. Er ließ sie hängen. Und dann kommt und er sieht, wie die Juden weinen, wie sie trösten, diese Maria und Martha. Da ergrimmt er in Zorn und wird bitter. Da wird er endlich verständnisvoll, nachdem er sieht, wie die Juden viel mehr Verständnis für diese 2 aufbringen. Das menschliche Mitgefühl. Wo ist Gott in schweren Zeiten? Auch Jesus, Matthäus 26, Vers 31, Jesus sagte, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Und eine Tatsache ist, bitte versteht mich richtig heute Morgen, eine Tatsache ist, was zum Kind Gottes gehört, ist, dass du dich an Gott wirklich ärgerst. Wirklich ärgerst. Gott, wo bist du, wenn ich dich bräuchte jetzt? Ich hänge, bin in der Patsche bis hierher und ich spüre nichts. Ich spüre deine Macht nicht, du redest nicht, antwortest nicht, ich kann brüllen, so laut ich will, du reagierst gar nicht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Luther hat diese Stelle nicht verwendet, Johannes 11. Aber Luther hat ein Statement gesagt, er ist durch sehr viele Tiefen gegangen. Luther sagte, Gott kocht die Seinen. Und wenn er es gut mit ihnen meint, dann legt er noch den Deckel drauf, sodass das Gebrötlet so richtig durchkocht hat. Das war also Luther. Gott kocht die Seinen. Und dann legt er noch den Deckel drauf, damit sie so richtig durchkochen. Und genau das ist die Situation, meine Lieben, die wir durchmachen müssen als sterbliche Menschen. Gesegnete Menschen sind durch tiefe, dunkle Stunden gegangen. Josef, verkauft von seinen Brüdern in Ägypten. Gestern habe ich kurz das Thema angeschnitten. Ich frage mich, mein Gott, was mutest du denn deinen Geschöpfen, deinem Ebenbild alles noch zu? Uns geht es vergleichsmäßig hier im Westen noch relativ gut. Wenn wir krank sind, können wir zum Onkel Doktor rennen, zum Psychiater rennen. Wir haben da Hilfe, wir können selber uns irgendwo helfen. Aber was ist mit so vielen Menschen, mit diesen Milliarden von Menschen auf dieser Erde, die aufgeschmissen sind, die nichts zu kauen haben? Das sind es auch Gotteskinder, die in Schutt und Asche liegen, zerstörten Häusern. Ich stelle alle diese Dinge in den Raum, das ist die Wirklichkeit. Ich bin nicht so fromm und so schizophren, dass ich die Wirklichkeit nicht sehen würde. Es ist das elende, schreckliche, schreit zum Himmel. Wo ist Gott? Glaubst du, die Christen in der dritten Welt beten nicht? Die Mutter weiß nicht, was sie ihrem Kind vorsetzen muss. Sie hat nicht einmal genug Milch, damit sie ihr Kind ernähren kann. Und die fromme, gläubige Mutter und die Kinder hängen ihr am Rockzipfel und sie kann ihre Kinder nicht satt kriegen. Und ich kann mir vorstellen, die Not lehrt beten und die Menschen schreien in ihrer Not und sie kriegen keine Antwort. Gott ist zu verrecken dabei, sie gehen zugrunde dabei in ihrem Elend. Das ist die Wirklichkeit. Millionenweise, Millionen Auflagen und die Frage ist, wo ist Gott in schweren Zeiten? Jesus selbst, weißt du, ich verstehe noch, der hängt am Kreuz, er hat's gewollt. Das war sein Plan, der Ratschluss Gottes für sein Leben. Aber weißt du, was noch viel schlimmer ist? Die Sonne verlor für 3 Stunden ihr Licht. Weißt du, es reicht einem, wenn sich Gott von einem abwendet. Aber es wird noch viel schlimmer, wenn sich die Sonne sich von einem abwendet. Für 3 Stunden scheint die Sonne nicht. Und die Sonne verlor ihren Schein. Kann es noch furchtbarer sein? Sonne ist eigentlich Gott, in Gottes Wort heißt es, er lässt die Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Und selbst die Sonne verliert für 3 Stunden Licht und scheint nicht mehr über Jesus und lässt ihn dort dahin siechen. Was ich hier euch jetzt erzähle, das machen alle Heiligen durch. Alle, die Gott das Furcht haben, alle, die mit Gott leben. Nachher kommen und sagen, Martha, wenn du glauben könntest, du würdest die Wunder Gottes sehen. Das ist billig. Das ist billig, wirklich billig. Martha hat geglaubt. Martha ließ Jesus rufen. Martha hat alles getan, was ein sterblicher Mensch tun konnte. Ich glaube, dass ein sterblicher Mensch nicht mehr tun konnte, um ihren Glauben auszudrücken, als was Martha getan hat. Und Jesus ist nicht gekommen. Johannes der Täufer sitzt im Gefängnis. Hat er nicht sein Leben aufgeopfert? War er nicht in der Wüste? Hat er nicht gefastet? Hat er nicht gebetet? Hat er nicht den Willen Gottes getan? Sitzt im Gefängnis. Und weißt du, und Jesus ist feige. Und ich unterstelle Jesus Feigheit. Ihr könnt selber in der Bibel nachlesen, in Matthäus 14, 12 bis 13. Als er hörte, Johannes ist im Gefängnis, verkriecht er sich nach Sidon, geht ins Ausland, zieht sich zurück, versteckt sich. Wo ist Jesus, wo sein treuer Wegbegleiter, Johannes der Täufer, der ihm so treu gedient hat, der auf ihn hingewiesen hat, siehe, das ist das Lamm Gottes, wo ist Jesus jetzt? Er geht ins Ausland. Die Situation. Leute, ich will euch vielleicht jetzt ein bisschen mal schockieren. Und ich bin selber schockiert, als ich über Gott nachdachte im Laufe meines Lebens. Ich bin schon 30 Jahre Prediger und ich weiß, wie Gott arbeitet. Ich bin manchmal traurig. Ich möchte viel mehr von Gott sehen, viel mehr von Gott erleben. Aber ich frage mich, wo ist Gott? Hiskia. Holocaust. In Bergen-Belsen steht am Eingang ein Stein. Das Leid der Juden ausgedrückt von Psalm 38, 18. Mein Schmerz steht beständig vor mir. Mein Schmerz steht beständig vor mir. Das sind die Worte Gottes. Damit sind die Juden bis heute konfrontiert worden. Mein Schmerz steht beständig vor dir. Hiskia, Jesaja 38, 13. Er zerbrach mir alle meine Gebeine. Das ist die Situation von frommen Menschen. Er zerbrach mir alle meine Gebeine. Hiskia sagt weiter, ich schrie wie ein Löwe bis zum Morgen, bis ich nicht mehr konnte. Ich winselte wie ein Kranich, seufzte wie eine Taube, meine Augen blickten schmachtend zur Höhe. Herr, ich bin bedrängt, er zerbrach mir meine Gebeine. Hiob 6, kannst nachlesen, Vers 4. Die Pfeile des Allmächtigen stecken in mir, ich bin von Gott angeschlagen, angeschossen. Das ist Hiob. Was hat er verbrochen? Hiob hat nicht die Sünde der Welt auf sich genommen, so wie Jesus Christus, und musste trotzdem so etwas Furchtbares erleiden. Vers 23 sagt er, Gott ist für mich wie ein Tyrann, nicht wie der liebende Vater. Wie ein Tyrann ist er. Er hat mich fest im Würgegriff. Hiob 6, 23. Gott ist mein Bedränger. Gott hat mich in der Enge getrieben. Wo ist Gott in schwierigen Zeiten? Vers 26. An der Wand stellt er mich. Sagt der Hiob. Er stellt mich an die Wand. Ich kann weder ein noch aus. So sieht's aus, wenn du Gott vertraust. Wenn du sagst, ich will mit Jesus leben, dann kannst du weiterlesen. Kapitel 7. Erwürgen. Wer mir lieber, würdest du Gott mich erwürgen? Vers 16. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr ewig leben. Sag mir, Gott, habe ich gefehlt? Vers 20, Hiob 7. Sag mir, wenn ich gefehlt habe, dann bin ich schuldig, ich will Buße tun. Aber mich als Zielscheibe zu nehmen, mich zunichte zu machen, ist mir zu hart. Gott, warum? Warum schweigst du? Warum, statt je mehr ich dir diene, desto mehr absinke? Du überwachst mich, du kontrollierst mich, du behandelst mich wie dein Feind, wie dein Widersacher, wie dein Gegner. Bei Jesus würde ich das verstehen. Aber bei Hiob, Jeremia, Johannes, den Täufer, bei Josef, den Patriarchen, verstehe ich nicht. Hiob 6 weiter. Gott, dass doch Gott anfinge, mich zu zerschlagen, mich zu zermalmen. Wenn er mich nur fertig machen würde, vollkommen plattwalzen würde, ich wäre zufrieden. Aber der lässt mich so zappeln. Wenn ich Strafe verdient habe, okay, sagt Hiob. Wenn ich schuldig geworden bin, in Ordnung. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, einverstanden. Dann kann ich das verstehen. Aber hier, wenn ich etwas gesprochen hätte gegen dich, Vers 24, Hiob 6, wenn ich was falsch gemacht hätte, wenn ich jemand ungerecht behandelt hätte, in Ordnung, aber die Hand ist so schwer, die Hand des Herrn ist so schwer gegen mich, Hiob 19, Vers 10, er hat mich zerbrochen. Hiob versteht, das ist vielleicht nur ein literarisches Werk für den einen und den anderen, aber Jeremia, das ist eine lebende Person. Klagelieder 3 in Jeremia, Vers 4. Jeremia sagt, er hat mein Gebein zerschlagen. Oder Psalmist, auch ein lebendiger Mensch, kein literarisches Werk. Psalm 31, 13. Mein Herz ist in mir zerschlagen, ich bin verwundet. Ich schleiche mich wie ein Schatten dahin. Bin verscheucht wie eine Heuschrecke. Bin zum Gespött geworden. Jeder schüttelt den Kopf über mich aus Verachtung. Er scheint das Schicksal aller Gläubigen zu sein. Wo war Gott, als Josef nach Ägypten verkauft wurde? Steht in der Bibel und der Herr war mit ihm. Gut. Aber wo war er? Als er ins Gefängnis kam, als er um seine Unschuld kämpfte, als er das Rechte tun wollte, wo war er? Als er vergessen wurde im Gefängnis, wo war Gott? Versuch einmal, dich in die Seele eines jungen Knaben, 17-jährigen, 18-jährigen Menschen hineinversetzen, als Sklave nach Ägypten verkauft zu werden und sagt, Gott, was habe ich falsch gemacht? Ich habe nur dich geliebt, ich habe nur dir gedient, ich wollte alles recht machen, ich wollte dir gefallen. Und jetzt als Dankeschön dieser Tiefschlag. Und dann Jesus am Kreuz. Und hör mal, ich möchte, dass du das verstehst, was da passiert auf Golgatha. Eigentlich kann man die Kreuzigung gar nicht so richtig predigen, selbst wenn man es möchte. Und selbst wenn man es versuchen würde, wenn man alle Register der Dramaturgie ziehen würde, man kann die Kreuzigung nicht so schildern, wie man schildern möchte. Aber ein Aspekt der Kreuzigung Jesu dort auf Golgatha möchte ich herausstellen. Jesus rief, heißt es, mit lauter Stimme, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die ältesten Evangelien haben kein anderes Wort von Jesus gehabt als nur dieses Wort. Erst nachher Lukas und Johannes haben noch was anderes dazu gefügt. Es ist vollbracht. Aber das Letzte, was die alten Evangelien hatten, ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit lauter Stimme. Und ich sage euch, warum? Alle Welt soll hören, Gott hat mich verlassen. Alle Welt soll hören, Gott hat mich verlassen. Gott ist nicht mehr mit mir. Ich fühle mich von Gott verlassen. Mit lauter Stimme hat nicht nur geflüstert, er rief aus seinem tiefsten Herzen. Er rief: Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat Jesus so gerufen? Viele schämen sich solcher Seufzer. Ein Christ darf nicht negativ über Gott denken. Ein Christ darf nicht sagen, Gott, warum? Darf Gott gar nicht fragen, der muss sich gefallen lassen. Ich sage, dieser Gott ist ein Tyrann. Solch einen Gott möchte ich keine Minute dienen. Gott akzeptiert meinen freien Willen. Wir müssen uns nicht schämen. Jesus hat sich nicht belastet, er rief laut hinaus. Er hat die Last abgeschüttelt, ausgerufen, hat den Schmerz davongeschüttelt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was habe ich getan? Das Gleiche, was der Hiob fragt, macht er das. Oder das Gleiche, was die Martha. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder, wäre nicht gestorben. Viele Menschen sind Heuchler, besonders die Frommen, sind große Heuchler. Sie tun es, als ob alles in Ordnung wäre und da klappt es vorne und hinten nicht. Sie sind enttäuscht, verbittert gegen Gott. Anstatt dass sie mal rausschreien und sagen, Gott, warum? Warum hast du mich verlassen? Das gehört auch mit in eine Gebetsstunde. Kannst du natürlich nicht im Gottesdienst wie diesen, da würde es natürlich negativ auffallen. Aber in einer Gebetsstunde in der Kammer, dass du mal einen Schrei tust, Gott, ich verstehe dich nicht. Warum lässt du mir das alles zu? Warum passiert das gerade mir? Und dass du wirklich aus der Haut mal gehst, so wie Jesus am Kreuz laut schrie. Alle Passanten sollen hören, alle Gottlosen sollen hören, alle Frommen sollen es hören, alle sollen es hören. Gott ist böse auf mich, auf irgendwelchen Gründen. Die Folgen des Rufes waren gewaltig. Weißt du, die ungläubigen Menschen, wenn du so schreist und wenn du diese Predigt von mir heute Morgen hörst, du wirst sagen, Mensch, da stimmt was nicht. Aber die Leute sollen denken, was sie wollen. Ich möchte wahrhaftig sein. Und ich kann Gott nur anbeten, wenn ich Gott in Wahrheit und im Geist anbete und mir nichts vormache. Und aufhöre mit Heuchelei, mit religiösem Getue, als wenn alles in Ordnung wäre. Das ist nur eine Scheinwelt. Die Folgen des Rufes waren gewaltig. Die Priester hörten es und sagten, guck mal, ja, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Der sagt selber, er ist von Gott verlassen. Der hört doch zu, er hat gesagt, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Die Volksmenge, die es hörte, lästerte. Siehe, er ruft jetzt Gott an, wir wollen jetzt sehen, ob er ihm hilft. Was ist passiert? Kein Engel kam, kein Wunder geschah, nichts, keine Offenbarung, keine Vision, nichts passierte. Im Gegenteil, alle liefen noch davon, sogar seine besten Freunde liefen davon. Als er das sagte, mein Gott, würdest du solch in einem Messias, solch einem Heiland dienen, der sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt muss noch was viel Schlimmeres ist. Der neubekehrte Schächer hängt am Kreuz. Und der neubekehrte hört jetzt diesen schrecklichen Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da muss doch in diesem neubekehrten Menschen, diesem Schächer, eine Welt zusammengebrochen sein. Guck mal, der glaubt selbst nicht mal mehr an sich. Und jetzt will er mich ins Paradies bringen. Was will er denn? Mein Gott, weißt du, und das gehört gerade auch Neubekehrten, die müssen diese Botschaft hören heute Morgen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dass wir durch viel Tiefen, durch den Kochtopf Gottes gehen müssen und der Deckel kommt noch oben drauf. Dass wir durch viel Tiefen, durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen müssen, das gehört dazu. Und ich werde dazu zurückkommen, warum Gott das zulässt. Wo ist Gott in diesen Zeiten? Für den neubekehrten Tschechen muss es grausam gewesen sein, diese Wahrheit zu hören da. Die Abwesenheit Gottes, nicht nur die Anwesenheit Gottes. Weißt du, es predigt sich so leicht von der Anwesenheit Gottes. Gott ist hier, Halleluja, der Allmächtige regiert und so weiter. Aber zu singen, wir sollen auch mal Chorus singen, der Allmächtige regiert nicht. Ihm gleitet alles durch die Finger, die Politik, die Wirtschaft, alle machen, was sie wollen. Keiner nimmt von ihm Notiz. Und das ist Tatsache. Das ist Tatsache, ist so in der Welt. So, und dieser Anfängerglaube, vielleicht wird stark erschüttert. Aber weißt du, durch Zweifel kommst du zum Glauben. Halleluja. Durch innere Kämpfe, durch Anfechtungen kommst du zum wahren Glauben. Und du merkst eines, Jesus Christus war kein Supermann. Und das ist eine Wahrheit, die ich hier sage. Jesus Christus war kein Supermann. Er war aus Fleisch und Blut, wie du und ich. Und er musste sie durchkämpfen bis zu Gott. Es ist so schön, die Allmacht Gottes kennenzulernen, aber es ist genauso wichtig und genauso heilsnotwendig, die Ohnmacht Gottes kennenzulernen. Die Ohnmacht Gottes kennenzulernen, dass Gott einfach die Dinge laufen lässt, dass Gott sich nicht kümmert um diese Dinge, dass Gott einen verlässt, dass Gott sogar Jesus, seinen eigenen Sohn, so tief im Elend stecken lässt. Wir wollen mal sehen, ob Elia kommt, ob überhaupt einer auftaucht, ob überhaupt einer ihm beisteht. Diesen tiefsten Tiefpunkt. Also diesen tiefsten Tiefpunkt, dort lässt er diesen Sohn Gottes hängen. Und dann verstehe ich dieses Psalmwort, was heißt, eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Und erst aus der Tiefe heraus kannst du einer anderen Tiefe zurufen, einem anderen Menschen zurufen. Es ist vollbracht. Eine Tiefe ruft der anderen Tiefe zu. Wenn du dieses Geheimnis, nur diese kleine Formulierung aus diesem Psalm verstehst. Eine Tiefe. Wenn du in dieser Tiefe steckst, nur dann kannst du einen anderen Menschen, der wie Hiob in der Tiefe steckt, Ermutigung zusprechen. Interessant sind in diesem Tiefpunkt, Jesus sprach kein Fluch gegen niemanden. Der hat nur Gott gesagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Also, es ist so wichtig, dass du, wenn du in so einer Krise bist, weißt du, wenn Gott sich von dir abwendet und du denkst, jetzt hat er mich vergessen, jetzt spricht er nicht mehr mit mir. Ich habe keine Offenbarung mehr, kein Gesicht mehr, kein Bibelwort, ich lese, aber weißt du, das könnte genauso Karl May lesen und könnte Faust lesen oder könnte irgendein anderes Buch lesen, wäre es genauso gut. Das spricht mich nichts mehr an. Und du denkst, Gott, wo bist du so weit weg von mir? Was? Ich spüre nichts von dir. Es ist vielleicht verstehst du die Welt nicht. Ich darf dir eines sagen, wir haben Tag und Nacht beides in unserem Kosmos, in unserem Leben. Tag und Nacht. Und wenn wir denken, nachts, da ist stockdunkel, da ist Finsternis beherrscht und bedeckt das Erdreich. Ich darf dir eines sagen, da ist der Mond noch da. Und wo kommt das Licht des Mondes her? Von der Sonne. Also, der Herr ist auch in der Nacht bei uns und auch in dieser scheinbaren Nacht. So, er leuchtet in der Dunkelheit hinein in unser Leben und er ist trotzdem da. Auch wenn wir nicht sehen. Und es gibt Stunden, wo Gott sich einfach abwendet. Er schweigt. Und dieses Schweigen Gottes ist furchtbar zu ertragen für einen sterblichen Menschen. Es ist furchtbar zu ertragen. Aber weißt du, das Reden Gottes ist genauso furchtbar. In der Bibel heißt es, wer kann in seinem Licht bestehen, wer ihn von Angesicht zu Angesicht sieht, muss sterben. Also du musst sterben, wenn du ihn von Angesicht zu Angesicht siehst und du musst sterben, wenn du ihn nicht siehst. Also den Weg des Todes wird uns nie erspart bleiben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur die eine Seite Gottes kennenlernen. Und in der Bibel heißt es, wir müssen verwandelt werden in das Ebenbild Gottes. Wir werden kreiert zum Ebenbild Gottes. Warum schweigt Gott? Gott will. Und bitte halte dich fest und denk nicht, ich erzähle dir eine Irrlehre. Gott will dich zu seinem Ebenbild machen. Du sollst Gott gleich sein. Du sollst verwandelt werden in das Bild Gottes. Und Gott kennt beides. Gott kennt Himmel und Gott kennt Hölle. So, und es reicht dir nicht aus, nur den Himmel zu kennen. So, deshalb musst du diese Tiefen in deinem Leben durchmachen, damit du nicht nur die Herrlichkeit Gottes kennst, sondern damit du auch die Hölle kennst. Damit du die Nacht kennst, die Finsternis. Nicht nur die Segnungen, sondern nicht nur die Allmacht Gottes, sondern auch die Ohnmacht Gottes. Jesus hat Gott nicht verflucht. Er macht den Jüngern keinen Vorwurf. Im Gegenteil, er sagt, Vater, ich verstehe dich nicht. Und er sagt seine Meinung, was er empfindet. Und eigentlich war es auch gar nicht seine Meinung. Es ist interessant, was Jesus in dieser dunkelsten Stunde seines Lebens macht. Was er betet. Dieses Gebet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht ein Gebet Jesu Christi. Das hat er nur formuliert. Wisst ihr, Jesus, die Kreuzigung was Jesus bei der Kreuzigung erlebte, was ihm bei der Kreuzigung widerfuhr, wissen wir nicht aus dem Neuen Testament, sondern aus dem Alten Testament, aus Psalm 22 und Jesaja 53. Das sind die zwei Worte, die Jesu Leiden beschreiben, was Jesus durchgemacht hat am Kreuz. Psalm 22 und Jesaja 53. Das ist also die Kreuzigung. Das war die Bibel Jesu. Jesus hatte nicht das Neue Testament. Und mit diesen Worten, Psalm 22 betet er. So, Jesus hat Psalm 22 gebetet, als er am Kreuz hing. Er hat praktisch aufgeschriebenes Gebet niedergesprochen. Wahrscheinlich nicht das ganze Gebet, Psalm 22, sondern nur ein Zitat. Wenn ich das im schönsten Wiesengrunde sage, dann wisst ihr ganz genau, wie das Lied oder dieses Volkslied weitergeht. So, oder, und genauso ein Zitat. Er nahm dieses Zitat aus Psalm 22. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ein Zitat. Und alle Juden, die dabei standen, wussten, um was es geht. So, Jesus hat ein Zitat genommen, in seinem Stöhnen, in seinem Seufzen, dieses Wort genommen, dieses aufgeschriebene Wort Gottes gesprochen. Psalm 22 und Vers 22. Und dann kommt die Wende. Und meine Lieben, genau das ist Gott, wo bist du in schwierigen Situationen? Zuerst einmal bis 22. 22 ist eine heilige Zahl. Eine heilige Zahl, wenn du das begriffen hast, die Zahlenmystik der Heiligen Schrift. Gott, wo bist du? Und dann geht's so und so weiter. Und dann mittendrin im Psalm, Vers 22, Psalm 22 ist die Wende. Genauso wie Offenbarung 22, 22 ist die Wende. Für uns als Gläubige, die Entrückung, die Wiederkunft Jesu, die Herrlichkeit. Auch für uns ist in Offenbarung 22 die Wende. So, Psalm 22 die Wende. Und plötzlich, ja, Herr, danke. Diese große Wende des Lebens. Gott hat Jesus wieder angenommen. Gott akzeptiert hat ihn und so weiter, dass er über diese Drangsal hinweg ist. Von den Hörnern ging Heil und Errettung, ging Leben aus. Psalm 22, lass uns ganz kurz noch gucken. Psalm 22, hier, von Vers 22. Dann hier, rette mich vor dem Rachen des Löwens und vor den Hörnern der Büffel, rette mich, Armen. Und ich will deinen Namen dann meinen Brüdern verkünden. Dann beginnt hier diese Wende. Diese große Wende, Psalm 22 ist diese Wende. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit beginnt es, 22 Vers, die Wende und dann der König regiert. Alle sollen niederfallen, die Mächtigen der Erde. Gott erlaubt diese dunklen Stunden, damit wir im Feuer geläutert werden. Auch in Matthäus Kapitel 24, 21, wir lesen, oder Kapitel 24, Matthäus 24, wir sollen beten. Manche denken, das war 70 nach Christus, aber ich denke, das hätten sie auch streichen können, wenn es 70 nach Christus gewesen wäre. Wenn das nur für die Zeit 70 nach Christus, Zerstörung des Tempels, Flucht aus Jerusalem, wenn das darauf Geltung gehabt hätte. Matthäus ist ja viel später auch abgefasst worden, also da war Jerusalem schon bereits zerstört. Warum steht dieser Vers? Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und im Winter. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und im Winter. Herr, hilf, dass wir, wenn wir schon durch so ein Tal gehen müssen, Herr, hilf, dass es nicht so schwer wird, dass wir es ertragen können, dass es ein gutes Ende mit uns nimmt. Bitte, dass eure Flucht geschehe nicht im Winter und am Sabbat. Herr, dass es doch noch gut wird, auch wenn es so hart wird. Wir sind das Ebenbild Gottes und wir sollen so Gott gleich sein und wir müssen auch erleben, was die Abwesenheit Gottes bedeutet, Gottes Ferne bedeutet. Und Gottverlassenheit ist ein Theologiesemester, das wir studieren müssen, ob wir wollen oder nicht, ist ein Theologiesemester. Verlassen sein von Gott. Gott, wo bist du? Das Feuer ist nötig, um dem Eisen eine gewisse Form zu geben. Und das Eisen verdankt seine Form nicht der Natur. Und du verdankst deine göttliche Form nicht der Natur, deiner natürlichen Entwicklung, sondern dem Feuer. Im Ofen des Elends hast du mich herrlich gemacht. Wo ist Gott? Wo ist Gott? Und jetzt wende ich dieses Blatt. Ich bin auch jetzt bei Vers 22. So, nach dem Alphabet. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben, kommt neuer Abschnitt. So, und ich wende es. Wer noch nie krank war, weiß nicht, was Gesundheit ist. Wer noch nie Ungerechtigkeit erlitten hat, weiß nicht, was Gerechtigkeit ist. Das Ebenbild Gottes. Das Eisen wird geschmolzen, bekommt auf dem Amboss der Hammer und die Pfeile und so weiter. Und da wird das Werkstück bearbeitet. Ohne Trübsal und ohne Schwierigkeiten, ohne der Abwesenheit Gottes gibt es keine guten Menschen in dieser Welt. Wenn du nicht die Ungerechtigkeit an deinem Fleisch erlitten hast, weißt nicht, was Gerechtigkeit ist. Der Weg der Trübsal ist der Weg zur Ehre, zur Krönung, zum Sieg. Soldaten, die im Krieg hart gefochten haben, bekommen, wenn sie nach Hause kommen, eiserne Kreuze. Gibt es heute noch eiserne Kreuze? Vielleicht, weiß ich nicht. So Verdienstkreuze, was weiß ich, wenn sie vom Krieg kamen, sie werden ausgezeichnet mit Orden. Ohne Narben ist die Auszeichnung eines Soldaten wenig wert, ohne Narben. Weißt du, das sind so diese Federbettsoldaten. Federbettsoldaten, ohne Narben, ohne Verwundungen. David Livingstone, zu ihm kam jemand und sagte, oh Bruder, ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht weiter, ich habe keinen Durchblick im Leben, ich möchte nicht mehr leben. Dann sagte David Livingstone, aber ich möchte leben. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich lebe. Und dann fängt er an, sein Hemd aufzumachen und knöpft sein Hemd auf und sagt, guck mal her, ich war unter den Tatzen des Löwen. Der Löwe lag unter mir, ich spürte seinen Atem und ich betete Gott, ich möchte nicht unter dem Löwen sterben. Der Löwe hat hier meinen Brustkorb zerdrückt und du siehst hier diese Ritzen.
und so weiter. Und dann irgendwo löste sich in der Ferne ein Schuss, der Löwe erschrak sich, sprang von mir weg und ich konnte mich in Sicherheit bringen und retten. Und ich danke Gott, dass ich leben kann. Und dann, als er diese Narben sah beim David Livingston, dieser arme Bruder, der nicht leben wollte, dann sagte du, wenn du lebst, möchte ich auch leben. Wenn du so viel Glauben hast und du hast schon den Atem des Löwen gespürt, seinen Hauch vernommen, also und trotzdem noch überwunden hast und noch am Leben bist, ich möchte auch leben. Deine Wunden ermutigen andere. Du verstehst vielleicht andere nicht, solange du selber nicht gezweifelt hast. Solange du nicht in Probleme gewesen bist, kannst andere nicht verstehen. Leiden lehren dich singen, dann kannst du die Anbetungslieder ganz anders singen. Dann singst du nicht nur nach der Musik, sondern dann singst du nach dem Herzen. Wer nicht klagen gelernt hat, wer nicht weinen gelernt hat, der kann auch nicht lachen. Die Nachtigallen, und man sagt es, ich weiß nicht, ob es wahr ist, ich habe noch nicht untersucht. Hier, wir haben einige Nachtigallen in unserer Umgebung und ich lasse das Gestrüpp stehen. Aber man sagt, die Nachtigallen singen erst, wenn sie in Dornengestrüpp sich verfangen haben, wenn der Stachel gegen ihre Brust drückt, und da singen sie erst richtig. Da können sie erst, wenn sie im Dornengestrüpp sind, können sie erst richtig singen. Kinder Gottes, die erst durch Tiefen gehen, die im Kochtopf, Martin Luther wieder, mit dem Deckel drauf sind, die können dann erst richtig singen. Die können erst Gott preisen. Die können Gott danken für ein Stückchen Brot. Wer noch nie gehungert hat, weiß nicht, was ein Stückchen Brot ist. Der schmeißt es im Papierkorb. Der schätzt nicht die Nahrungsmittel, wer noch nie gehungert hat. Gut, ich wünsche es niemandem, aber ich sage es nur heute Morgen. Und viele Gotteskinder, gestern habe ich von den Lerchen gesprochen, viele Gotteskinder sitzen noch in ihrem Nest so wohlbehütet als Lerche. Du musst aus dem Nest raus und du musst dich aufschwingen wieder zu dem Herrn. Gott, wo bist du? Gott, wo bist du? Offenbarung Kapitel 2, Vers 9, Gemeinde jetzt, jetzt komme ich ins Neue Testament, Gemeinde. Gott, wo bist du? Da heißt es, ich weiß deine Trübsal und deine Armut. Ich weiß deine Trübsal, ich weiß deine Armut. Wenn wir viele Christen anschauen, dann müssen wir betrübt sein, denn ihr geistliches Leben ist manchmal auf Nullpunkt. Sie sind arm, sie leiden keinen Mangel, sie haben keine Siege, sie können nicht vom Siegesleben sprechen. Nur einer, der von Gott verlassen war, kann auch auferstehen. Nur einer, der gestorben ist, so wie Christus, der im Grab gelegen ist. Martha, die so verzweifelt war, die konnte nachher glauben und die konnte sich an ihrem lebendigen Bruder Lazarus freuen. Gotteskinder, die keinen Mangel gehabt haben, die wissen nicht, was Segnungen Gottes wirklich sind. Es gibt so wenig Christen in dieser Welt, die die Fülle Gottes kennen, die alle Seiten, alle Aspekten Gottes kennen. Die Breite, die Tiefe, die Höhe, die Länge, die Weite, die alle Aspekte Gottes kennen. Es gibt so wenig, deshalb sind die Christen so arm bei uns. Und manche denken, oh Gott, verschone uns vor Verfolgung. Ich habe von den Christen, ich bin viel im Osten gewesen, und immer wieder haben wir Christen im Osten gesagt, seitdem wir keine Verfolgung haben, haben wir nur Spaltung, Leergezänke, Streitigkeiten in den Gemeinden, dass wir schämen uns überhaupt, Christen uns noch zu nennen, was wir alles haben. Als wir Verfolgung hatten, da waren wir alle einmütig, da ging es ums Reich Gottes, da ging es nicht mehr um bürgerlichen, spießbürgerlichen Kleinkram, da war alles nur Nebensache. Jetzt haben wir keine Verfolgung mehr, uns geht es gut, und dann zanken sich und streiten sich am laufenden Band. Und der Teufel herrscht im Wohlstand. Psalm 4, Vers 1. Denke ich, dass 4, Vers 1 ist, bin ich sicher. Aber lass mal, es steht irgendwo in den Psalmen. Ich denke, Psalm 4, Vers 1. Durch Bedrängnis hast du mich zunehmen lassen. Durch Bedrängnis hast du mich stark werden lassen. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 2. Ich habe bei euch das Evangelium gepredigt unter viel Kampf. Und das ist richtig durchgekommen. Wenn so ein Baby geboren wird, und das gilt genauso für die Wiedergeburt. Wenn ein Kind geboren wird, wenn ein Gotteskind geboren wird, da gibt es Wehen, da gehen Wehen voraus, warum unsere Wiedergeburten nichts taugen. Wahrheit, nichts taugen. Manche Wiedergeburten sind für die Katz. Da weißt du nicht, ist er bekehrt, ist er nicht bekehrt, ist er Kind Gottes geworden, ist er nicht geworden, weil da keine Geburtswehen da waren, da war kein Seufzen, kein Schreien, kein Pressen, nichts. So Larifari, wer möchte Jesus annehmen, Hand hoch. Und da ist nichts Echtes mehr dabei, aber wenn du einen Kampf gehabt hast und der Glaube ist für dich wie Gold, wie Edelstein, weil du dich da durchringen musstest. Durch Zweifel, durch Dickicht, durch Schmutz, durch Elend, durch was weiß ich sonst noch. Und dann weißt du, an wen du glaubst jetzt. Aber wenn es dir so in die Wiege gelegt worden ist, wenn du so, ja, wer will's? Ohne Buße, ohne richtigen Zerbruch, Zerknirschung und dergleichen. Wir möchten immer die Segnungen haben, aber du erlebst erst die Segnungen durch die Ferne Gottes. Gott ist beides. Weißt du, wo ist Gott? Das ist diese Frage, der ich immer noch nachgehe. Wo ist Gott? Ferne oder nahe? Er ist beides. Für Gott gibt es Raum und Zeit nicht. So, deshalb ist alles nur Spielerei. Wenn wir mit dieser dummen Frage heute Morgen kommen, selbst unser Herr Jesus Christus, wenn er diesen alten jüdischen Psalm zitiert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist nur Frage des Unverständnisses, der Unwissenheit. Für Gott ist alles Ewigkeit, für Gott ist alles jetzt. Kann Gott mich verlassen? Er kann mich nicht verlassen, weil wann will er mich verlassen? So viel Zeit hat er gar nicht, um mich zu verlassen. Da bräuchte er von Ewigkeit zu Ewigkeit, um mich zu verlassen, kann er gar nicht, weil er ewig ist. Für ihn gibt es weder Raum noch Zeit. Also er hat beide Extreme in sich selbst. Nah und fern. Hier und dort. So, es geht nicht. Wir müssen also diese Beschleunigung des Herrn kennenlernen. Und das lernen wir. Und da sind wir immer begeistert. Wasser in Wein. Zack. Das, was normalerweise 5 Jahre dauert, das passiert in 5 Minuten. Beim Herrn Jesus dort in Kana. Beschleunigung. Aber genau das Gleiche gehört zu Gott, die Verzögerung. Da kann sein, dass ein ganzes Jahr, dass ein ganzes Leben eine halbe Ewigkeit für einen plötzlich bedeutet. Ja, Verzögerung, eine halbe Ewigkeit. Also Beschleunigung und Verzögerung, beides gehört zum Herrn. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Und wir denken, Mensch, wie lange dauert es, bis er mich da hört? Wie viele Jahre? 7 Jahre, nochmal 7 Jahre und nochmal 7 Jahre und so alle 7 Jahre, jetzt bin ich schon 51 dann oder was weiß ich, 63 schon und es geht schon in die Rente und immer noch nicht passiert. Weißt du, und die Verzögerung, ferne und nahe. Und das hängt immer von unserem Verhältnis, wo wir stehen, wo wir gerade sind. Wir sollen die Kräfte, Hebräer Kapitel 6, 4 und 5, wir sollen die Kräfte der zukünftigen Welt schmecken. Möchtest du die Kräfte der zukünftigen Welt schmecken? Das sind exotische Früchte. Exotische Früchte kommen von, was weiß ich, von der anderen Seite dieser Erde, von der anderen Hemisphäre. Da kommen die exotischen Früchte. Da, wenn es bei uns Winter ist, ist dort Sommer. Und da kommen diese exotischen Früchte. Und ja, die sind total anders. Die schmecken anders. Und wir sollen die Kräfte der zukünftigen Welt schmecken. Das ist, warum Gott uns manchmal so ferne ist. Wir sollen schmecken, wie diese Kräfte der zukünftigen Welt. Dennoch, auch wenn es so aussieht, ich bin verlassen, ich bleibe am Kreuz hängen, mich holt niemand runter. Und Jesus ist nicht runtergestiegen, der hätte es machen können, der hätte nur ein Wort sprechen können. Er war Sohn Gottes, also er wäre anders als Hiob, anders als Jeremia, anders als Johannes der Täufer. Und ihm ging sogar noch besser als den Schächer. Dem Schächer ging es nicht so gut. Jesus wurden seine Knochen nicht gebrochen. Und nur die Schächer hatten viel mehr gelitten, als der Herr Jesus Christus am Kreuz gelitten hat. So, und die haben nicht geschrien. Der Schächer hat nirgendwo geschrien. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Also ihre Knochen wurden gebrochen, weil die nicht gestorben sind. So, und die Juden wollten sie nicht länger hängen lassen. Man brach ihnen die Knochen, damit der Tod beschleunigt wird. So, der Herr Jesus hat Herzversagen und was er starb auch immer, wahrscheinlich Herzversagen. Wasser und Blut kam aus seiner Seite heraus. Ein Zeichen von Herzinfarkt. Starb mit einem gebrochenen Herzen. Aber die armen Schächer, die starben leidend mit gebrochenen Knochen. Also es reicht einem nicht aus, dass er am Kreuz festgebunden ist. Man bricht ihm auch noch die Knochen. So, und das ist die Situation. Und trotzdem, wisst ihr, wer hat Jesus vom Kreuz runtergeholt? Er stieg nicht vom Kreuz. Er ist ihnen nicht vorausgegangen, sondern er hat es durchgehalten. Er hat sogar Essig abgelehnt, als man ihm Essig zu trinken gab. Er sagte, ich möchte beim vollen Bewusstsein, ich brauche keine Narkose, ich will beim vollen Bewusstsein sterben. Jesus starb beim vollen Bewusstsein mit einem gebrochenen Herzen. So starb Jesus Christus. Aber dann kommen 2 Leute, die ihn vom Kreuz doch abnahmen. 2 heimliche Nachfolger Jesu Christi, Josef von Arimathäa und Nikodemus. Der eine, der Weihnacht zu Jesus kam und der andere, der so irgendwie heimlich Jesus nachfolgte. Also, Jesus blieb nicht am Kreuz hängen, er ist heruntergekommen. Und weißt du, wir wären die elendesten Menschen heute Morgen. Und ihr werdet hoffnungslos heute Morgen, wenn es nur das Kreuz gäbe. Deshalb, ich möchte nicht nur das Kreuz predigen, sondern nach dem Kreuz gibt es ein Ostermorgen, eine Auferstehung, ein neues Leben. Und das ist unsere Hoffnung, ihr Lieben. Wir dürfen jetzt nicht nur den Augenblick vor Augen haben. Ein Augenblick, wie viel ist so Das sieht vielleicht für uns aus, eine ganze Ewigkeit, dort am Kreuz zu hängen. Die Sonne verliert 3 Stunden ihren Schein. Was sind 3 Stunden im Vergleich zur Ewigkeit? Was sind 3 Stunden? Was ist 3 Stunden? Müsst ihr jetzt vorstellen, diese verrückte Sache. Und es steht in der Bibel, diese verrückte Sache. Die Sonne blieb 3 Stunden dunkel. Normalerweise ist Sonnenfinsternis 8 bis 11 Minuten. So lange dauert normales Sonnenfinsternis. Hat noch nie länger gedauert. Aber hier dauert die Sonnenfinsternis 3 Stunden. Was für eine Katastrophe muss es in der Welt gewesen sein? Draußen bei den alten Germanen und Eskimos und Indianern oder sonst wo Menschen auf der Welt gelebt haben. Lass deine Fantasie mal laufen und denk mal in diese Richtung. 3 Stunden bleibt die Erde still stehen. Was für Chaos. Was sind aber 3 Stunden Chaos, 3 Stunden Katastrophe, 3 Stunden Gericht, 3 Stunden Dunkelheit im Vergleich zu der Ewigkeit, was vor uns liegt. Halleluja. Ja, da lacht man nachher drüber. Was bedeutet das im Vergleich, die Leiden dieser Zeit im Vergleich zu der Herrlichkeit, die auf uns zukommt, die uns erwartet? Was bedeutet das? So, wir möchten natürlich alles haben von Gott. Wir möchten ganz schnell soll es sein, ohne Verzögerung, im Gegenteil mit Beschleunigung und so weiter, alles haben. Aber Gott gibt uns beides. Und das gehört, und ich möchte mündiges Christ sein. Ich möchte, deshalb arbeite ich ganz hart. Gott hat mir dieses Jahr gezeigt, ganz hart daran zu arbeiten, dass diese Gemeinde eine mündige Gemeinde ist. Nicht nur so, Halleluja, Scheinchristen, halb scheinheilig, heuchlerisch und fromm, sondern wirklich ausgeglichen, ausbalanciert, ausgewogen. Das ist Christentum, ein ausgewogenes Christentum. Auf allen Seiten richtig geordnet, so dass wir beides haben. Gott ist hier, er ist bei mir, aber er ist auch ganz weit weg von mir. Ich habe und ich habe es noch nicht. Ich bin und ich bin es noch nicht. So war alles, was so in der Bibel alles so ist. So, ich bin erlöst, aber ich muss noch im Fleisch wandeln. Ich muss noch kämpfen. Mir wird nichts erspart und so weiter. Und ich muss lernen, mich selbst zu überwinden und stark sein. So, beides. Und beides zu haben, beides zu besitzen, beides zu können. Dass wir wie Paulus sagen können, ich kann beides jetzt. Sein und nicht sein. Haben und nicht haben. Kann beides. Jesus, der Verherrlichte. Also nicht nur beim Kreuz stehen bleiben. Eine russische Kaiserin, sie konnte sich das natürlich leisten. Sie hat einen Eispalast sich bauen lassen, so einen wunderbaren Eispalast stehen. Ja, in St. Petersburg steht immer so, wenn da hier Winterzeit ist, diese Eispaläste. Und da kamen die Prinzessinnen, dieser Eispalast war sehr schön, aber da kamen so nette, weiche, süße, liebe Prinzessinnen und die haben das angeguckt und sich bewundert und so weiter. Und sie sagen, das ist alles schön und gut hier in diesem Eispalast. Aber hier fehlt ein warmer Kachelofen. Hier fehlt die Wärme. Schönheit ist da, aber Wärme fehlt in diesem Eispalast. Aber stell mal vor, jetzt kommt Wärme in dem Eispalast. Was wird von dem Eispalast übrig bleiben? Nicht viel. Wärme. Hier fehlt Wärme. So, und Gottes Kinder und meine Lieben, das ist unser großes Problem. Wir wollen oft Schönheit und Wärme zugleich haben. Und das geht nicht. Und auch in unserem christlichen Leben, wir müssen mit gewissen Spannungen auskommen. Wenn ich Kind Gottes bin und ich habe in meinem Leben gelernt, ich sage nur, was ich gelernt habe, ich weiß nicht, was du lernen willst, aber was ich gelernt habe, ich kann nicht gleichzeitig die Decke anschauen. Schaut, seht euch mal um, wir haben jetzt hinten rot ausgeleuchtet und blau. Ihr seht von draußen, als ich gestern kam, es hat ausgesehen, als wenn hier Weihnachten gefeiert würde. Blau und rot. So, ich kann die Decke angucken. Und ihr habt jetzt die wunderbare Decke angeguckt, den Heizkörper angeguckt, auch die Schandstelle noch manche noch an der Decke. Und jetzt, wenn ihr den Boden anguckt, so, ihr könnt nicht gleichzeitig die Decke und den Boden angucken. Ihr könnt nicht gleichzeitig nach vorne und nach hinten schauen. So, wir müssen uns entscheiden, entweder dies oder jenes. So, wir müssen eine Entscheidung treffen. Was wollen wir ansehen? So, und wenn wir auch jetzt manches erleben und mit Gott erfahren, so, jetzt, das ist mal dran. Und das nächste Mal wird wieder das andere dran sein. So, der Mensch steht immer unter einer gewissen Spannung. Und deshalb, ich danke Gott, dass ich ein Mensch sein darf. Dass ich nicht eine Pflanze bin, dass ich nicht ein Tier, ja, Tier ist vielleicht ein bisschen anders, aber Pflanze und Baum bin. So, der Baum weiß nichts von seinem Elend. Der steht da draußen. Ob es ihm gefällt, hat jemand ihn hingepflanzt und da steht er da. Aber ich als Mensch, ich muss alles ertragen. Ich muss alles erdulden. Ich muss so mit Unsicherheiten leben. Ich stehe irgendwo dazwischen. Zwischen dem Baum und dem lieben Gott. Und ich stehe dazwischen. So, und ich muss jetzt beide Extreme, wir werden nächsten Freitag über Extreme ein bisschen sprechen. Hüte dich vor Extreme. Ist eigentlich eine Fortsetzung von dem, was ich hier heute Morgen ein bisschen angeschnitten habe, aber ein bisschen anders. So, ich muss dazwischen stehen. Ich muss das eine akzeptieren und das andere stehen lassen, oder ich muss meine Wahl treffen in meinem Leben. So, manchmal bin ich so, und das ist wirklich nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm, weil wir haben lange Zeit in der Christenheit ein ganz falsches Menschenbild den Leuten vermittelt. Ein Christ, der singt nur vom Sieg. Ein Christ redet nur von Gesundheit. Ein Christ redet nur von Erfolg. Ein Christ redet nur vom Wachstum und Fortschritt und so weiter. Das ist wahr. Er redet davon. Aber auf der anderen Seite, ich habe ja gesagt, die Hälfte oder ein großer Teil der Psalmen sind Lob, Halleluja, und dann von uns nicht verlassen. Das gehört dazu. Gnade und Lob. Diese Gegenpole, Gericht und Gnade, diese Gegenpole, die sind da. Todesangst und Lebensfreude. Und wer keine Todesangst kennengelernt hat, wer keine Todesangst erlebt hat, weiß nicht, was das Leben überhaupt ist. Wer nicht mit Löwen gekämpft hat, weiß nicht, was Kampf ist. So, wir müssen diese Dinge kennen. Wir müssen Licht und Finsternis kennen und auseinander unterscheiden können und wissen, was ist. Und deshalb, wo ist Gott in schweren Zeiten? Er ist nicht weit weg von dir. Amen. Er ist näher als die Luft, die du atmest. Ich darf dir sagen, wo Gott ist. Und ich weiß, wo Gott bei mir ist. Aber du sollst selber herausfinden, wo er bei dir ist. Bei mir ist Gott in mir. Christus in uns. Gott in uns. Er ist in mir drin. So, er ist nicht außerhalb. So, und deshalb, ich kann mit Gott beides. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und jetzt dieses Gebet noch ganz kurz. Jesus wurde ganz schwach, als er sich von Gott verlassen fühlte. Da war er nicht mehr Mensch. Und wir sind auch manchmal nicht mehr Menschen, wenn wir von Gott verlassen fühlen oder glauben, von Gott verlassen zu sein. Wenn der Teufel uns einredet, wenn wir Bibel lesen, ist vielleicht ganz was Schönes und Gutes. Aber weißt du, manchmal neige ich, wenn ich so die Bibel lese, so was meiner Gefühlslage entspricht, das studiere ich. So, wenn ich so tief habe, möchte sehen, wie die anderen Tiefen durchgemacht, vielleicht bin ich doch noch tiefer wie der Hiob, vielleicht bin ich noch tiefer als der Jeremia, vielleicht geht mir noch furchtbarer als dem Johannes den Täufer. Und dann kann ich sagen, oh Gott, ich danke dir und so weiter. Jesus hat nur dieses Gebet gesprochen, weil er das jüdische Gebet gekannt hat. Er hat nicht neutestamentlich gebetet. Neutestamentlich würde es heißen, es ist nichts mehr Verdammliches in denen, die in Christus Jesus sind. Wer und was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Im Neuen Testament hätte Jesus dieses Gebet nicht mehr gesprochen. Und deshalb, warum wir manchmal von Gott Verlassenheit erleben, ist, weil wir viel zu viel im Alten Testament sind und viel zu wenig im Neuen Testament uns bewegen. Würden wir uns viel mehr im Neuen Testament bewegen, dann sind wir im Römer 8. Alle Dinge dienen zum Besten, die Gott lieben. Halleluja. Auch die Gottesferne. So, dann, wenn der mir nicht hilft, helfe ich mir selber. Dann muss ich kämpfen. Wenn er nicht für mich streitet, dann muss ich hinstehen. Dann muss ich mein Zeugnis geben. Dann muss ich mich einsetzen, wenn er nicht für mich streitet. So, und ich weiß, er tut das trotzdem. So, wo bist du? Jesus hat nur das Alte Testament gekannt. Nur Psalm 22 und Jesaja 53. Das war seine Bibel. Gottesknecht, was der alles leiden muss, durch was er hindurch muss, dieser leidende Gottesknecht, keine Schönheit an ihm, man hat seinen Bart gerauft und man hat ihn angespien und all diese Dinge, das hat er gekannt. Aber du solltest vielmehr dann nicht nur im Alten rumwühlen und dort rumgraben, sondern sagen, Herr, gib mir ein neues Lied, das Lied der Erlösten. Und dann, wo kommen diese Erlösten her? Aus welchem Kulturkreis? Wo kommen die Erlösten her? In der Offenbarung heißt es, aus der großen Trübsal. Und sie haben ihre Kleider hell gemacht im Blute des Lammes. Dort kommen die Erlösten. Sie haben ihre Kleider hell gemacht. Heute Morgen, viele waren gestern nicht da und Samstag nicht da. Ich versäume jedes Mal, wenn ihr Freitag und Samstag nicht im Gottesdienst seid. Ihr versäumt wirklich, denn ich bereite mich vor und ich will gute, leckere Speise euch geben vom Wort Gottes und ihr verpasst es. Aber für diejenigen, die verpasst haben, will ich doch noch eine Keule geben. Willst nach Hause gehen, so. Damit du eine Keule hast und da dran was nagen kannst. Und an dieser Keule, ich habe über Sehen und Ernten gesprochen. So, wir sind die Generation, die erntet. Jesus hat für uns gesät. Er hat gearbeitet. Er ist dieser Gottesknecht geworden. Er hat die Gottesverlassenheit erduldet. Diese Gottesferne ertragen. Er hat gesät. Und Ich habe gelesen im Johannesevangelium Kapitel 4. Und ihr seid berufen zum Ernten. Und ihr erntet. Du erntest nicht, was du gesät hast. Denn wenn es nach dem ginge, Gott bewahre dich davor. Was du geleistet hast an guten Werken. Was du siehst, sind nur Dornen und Disteln letztendlich. Mühe und Plage. Aber was er gesät hat, er hat den guten Samen ausgestreut. Und du lebst von diesem guten Samen, was er ausgestreut hatte. Von diesen guten Werken. Er hat für dich gearbeitet, damit du jetzt genießen kannst die Segnungen Gottes. Er war Gott verlassen, damit du in die Gottesgegenwart bist und dir alle Zeit hier der Gegenwart Gottes bewusst sein kannst. Und nichts, ich habe deshalb ganz bewusst diese Stelle gelesen heute, Morgen Römer 8. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Da gilt auch Trübsal. Gottes Ferne. Weißt du, ich darf dir heute Abend, morgen sagen, je weiter weg du von Gott bist, desto näher spürst du Gott. Paradox. Meine schönsten Gottesdienste habe ich erlebt in meinem Dienst, wo ich mich am schlechtesten gefühlt habe, am wenigsten vorbereitet habe oder so viel wie gar nicht vorbereitet habe. Aber da habe ich den Himmel so nahe gespürt wie nie zuvor. Warum? Weil ich nicht auf mich verlassen konnte. Von mir, da war nicht mehr da. Aber Gott, seine Güte hat er ausgeschüttet, seine Herrlichkeit über mein Leben wirken lassen. Die Gottesferne, die ist viel, viel herrlicher als die Gottesnähe. Weißt du, das ist so, als wenn es immer Kuchen gäbe, die Gottesnähe. Aber diese Gottesferne ist, da kriegst du auch mal ganz was anderes mal zu kosten. Und du erlebst die Größe Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Und ich lade dich ein, lass dich nicht vom Teufel verunsichern, dass du im Alten Testament rumgrabst und dort, oh Gott, guck mal, was dort passiert und so weiter. Nein, was heute Gott wirkt durch den Heiligen Geist und ihr habt den Tröster, den Heiligen Geist und selbst für diese dunkelsten Stunde, heute Abend, heute Morgen kannst du, liebes Herz, liebe Seele, gar nicht Gott verlassen sein. Das kann es gar nicht geben. Das konnte nur bei Jesus noch passieren, bei dir nicht mehr, denn da heißt es, der Heilige Geist, der Tröster wird bei euch bleiben am Sonntagmorgen. Samstag wird es auch sein noch, beim offenen Abend. Oder am Freitag wird er auch noch sein. Nein, der Heilige Geist wird bei euch bleiben, so nicht solange nur du lebst, sondern der wird bei euch bleiben, ewiglich. Amen. So Gottes Ferne, wo ist Gott, wenn du Krisen hast? Du bist im Raum Gottes. Da heißt es, von allen Seiten umgibst du mich. Von allen Seiten umgibst du. Auch von der Seite, von der du nicht siehst, dass Gott dahinter steht. Ich habe zeitlang Fische gehabt, Aquarium. Weißt du, und wenn ich abends mal nach Hause kam, damals hatten wir noch keinen Fernseher, das war mein Fernsehen. So, und diese kleinen Fischchen, die mussten da immer übers Wasser springen, über die Wasserblasen springen. Es war so vergnüglich. Und dann konnte ich mal von der Seite die Fische beobachten, mal von der Seite die Fische beobachten. Stand das im Raum so, ich konnte von allen Seiten beobachten. Genauso ist Gott. Er lässt dich so rüberspringen über diese Wasserblasen. Und du machst so dein Spielchen und du hüpfst. Und manchmal springen sie sogar raus noch und dann musst du die einfangen. So, weil sie zu hoch gesprungen sind und die Wasserblasen sie zu hoch getragen haben. Aber das ist, von allen Seiten umgibst du mich. Von unten, von oben, von vorn, von hinten, von links, von rechts. Und wenn du denkst, jetzt sieht Gott mich nicht. Du, der sieht dich perfekt. Du kannst Gott nicht weglaufen, er kann dir nicht weglaufen. So, du kannst ihm nicht weglaufen und er kann dir nicht weglaufen. Das ist Gott heute. Wo ist er in Krisenzeiten? Da ist er ganz nahe. Da kämpft er für dich wie ein Löwe. Da streitet er für dich und du bist stille. Und da beschäftigt er sich mit deinen Problemen, löst deine Probleme. Gott braucht auch Zeit, um deine Probleme zu lösen. Deshalb lässt er dich manchmal stehen, weil er sich jetzt mit der Lösung beschäftigt ist. Die Aufgaben zu lösen für dein persönliches Leben. Deshalb lässt er dich mal stehen und redet nicht mit dir, weil er sagt, bitte lass mich in Ruhe. Und wenn ich mal komplizierte Arbeit mache, möchte ich auch meine Ruhe haben. So, ich konzentriere mich auf das, was ich jetzt tue, und da bin ich jetzt auch nicht zu haben für dies und jenes. Und genauso ist auch Gott. Er ist jetzt mit dir nicht so. Er hat dir gesagt, worum es geht, was fehlt, was die Sache ist, und jetzt arbeitet er an deinem Problem. Und das ist die Gegenwart Gottes, dieses Bewusstsein Gottes. Lebe ständig, permanent im Bewusstsein Gottes, und du wirst die Herrlichkeit Gottes erfahren auf Schritt und Tritt. Wo ist Gott in dunklen Stunden? Er ist nicht weit weg von mir, auch wenn er am anderen Ende der Welt ist. Er ist nicht weit weg von mir. Das ist Gott. Halleluja. Raum und Zeit gibt es für ihn nicht. Ist nur für uns. Und das wird nicht mehr sein. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Und da wird kein Leid, kein Geschrei und kein Schmerz mehr sein. Lasst uns aufstehen und beten. Vater, ich danke dir, dass du uns von allen Seiten umgibst. Auch jetzt, wenn der Kochtopf kocht und der Deckel drauf ist, Herr. Und wenn alles so aussieht, als wenn wir die Welt nicht verstehen würden. Ist ja nicht unsere Welt, ist ja deine Welt, die wir nicht verstehen, Herr. Du hast uns in deine Welt hineingelassen, uns in deine Welt aufgenommen. Du hast uns die Türen zu deinem Reich aufgemacht und das ist alles so anders, ganz anders, als wir gedacht und geträumt haben. Herr, und wirst du hier gewesen, auch wenn wir dir manchmal sowas sagen, Herr, du nimmst es nicht krumm für uns. Du verstehst uns, Herr Jesus. Und Herr, ich möchte auch heute Morgen meinen Geschwistern dienen, dass sie einfach verstehen, dass sie einen liebenden Vater haben, aber lieber Vater sagen dürfen. Auch Herr, wenn die Gedanken zu hoch sind, zu kompliziert sind, zu mathematisch unberechenbar für uns, zu unausforschlich und zu unaussprechlich sein mögen. Vater, ich danke dir. Wir verstehen Dinge nicht, was Beschleunigung oder was Verzögerung ist. Herr, all diese Begriffe aus der Physik, aus der Mathematik, Herr, ist alles eine höhere Schule. Herr, und ich danke dir aber, dass wir trotzdem deine Kinder sein dürfen, auch wenn die Dinge so kompliziert in unserem Leben erscheinen. Ich bete dich an und ich möchte dich anbeten. Und ich danke dir, dass wir diese Zeugen haben im Alten und im Neuen Testament und dass wir heute Morgen den Heiligen Geist haben. Was wären wir ohne den Heiligen Geist? Herr, ich danke dir für diesen Parakletos, für diesen Beistand, der bei uns bleibt alle Zeit und ewiglich. Ich tröste mich in dir, o Heiliger Geist. Halleluja, Halleluja. Ich tröste mich in dir, o Heiliger Geist. Preis Gott. Vielleicht sagst du auch in deinem Herzen, ich tröste mich in dir, o Heiliger Geist. Ich tröste mich in dir, o Gott. Wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Interessieren mich die Dinge nicht. Raum, Zeit und all diese Dinge. Die sind Nebensache für mich. Ich habe geschmeckt die Kräfte der zukünftigen Welt. Ich habe eine andere Speise gegessen. Und ich weiß, ich bin Bürger einer anderen Welt, eines anderen Universums. Ja, nicht nur einer anderen Welt, eines anderen Universums. Des Jenseits. Halleluja, Halleluja. Ich bete dich an. Wer möchte Gott anbeten und Gott danken? Auch für unverständliche Wege. Und Römer 8, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten gefügt, zum Besten dienen. Und es ist nichts Verdammliches und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Nichts, nichts, nichts und abermal nichts. Halleluja. Gott ist auch, wenn mal Nacht ist, auch in der Nacht. Und im Gegenteil, gerade in der Nacht arbeitet Gott am allermeisten. Er gibt den Seinen im Schlaf, in der Nacht. Gott wirkt heute, jetzt auch, wenn du nichts fühlst. Er arbeitet nicht über das Gefühl, auch nicht über den Verstand, auch nicht über den Willen. Er ist souverän, er arbeitet nach seiner Macht oder seiner Ohnmacht. Beides ist von Gott, Macht und Ohnmacht. Gott wirkt. Lass es dir gefallen. So wie Martha und Maria, wo habt ihr ihn hingelegt? Herr, er stinkt schon, bemühe dich nicht. Trotzdem, der Herr geht hin und dann weckt er auf. Nicht, weil Maria geglaubt hat, sondern einfach, weil Jesus Mitleid hatte. Weil Jesus Erbarmen hatte. Weil Jesus einfach ergriffen war. Er sagt, ich muss mehr tun, als die Juden damals der Martha und Maria erwiesen haben. Ich muss den Lazarus wieder zurückgeben. Und Gott will dir das zurückgeben. Du kriegst einen anderen Lazarus wieder zurück, wenn du es aus der Hand Gottes empfängst. Einen ganz neuen Lazarus. Und plötzlich werden die Menschen fragen, Lazarus, wie war's da drüben? Wie ist es gewesen? Was ist da passiert? Plötzlich werden Menschen aufmerksam auf dein Leben, wenn sie sehen, was Gott in der dunkelsten Stunde deines Lebens getan hat. Halleluja. Danke, Jesus.